Sommerpause. Also ich bin ganz offiziell in Spanien, aber es gibt in der Sommerpause natürlich die Cheers Classic Folgen, die perfekt in diese warme Jahreszeit passen.
Perfekt.
Und die auch nochmal richtig Lust auf Wein machen.
Heute nehmen wir euch mit ins warme Spanien, das Weinland mit der größten Rebfläche der Welt. Gemeinsam mit Spanien-Experte und Journalist Jürgen Matthes, nicht Jonas, erkunden wir mit euch die spannendsten Anbaugebiete, Stile und natürlich auch Rebsorten.
Me gusta España, me gustas tú. Hablas español, ¿no?
Un poquito.
Un poquito vino,
poquito,
por favor. Vino und Tinto, das kann man sich gut merken, oder? Neue Folgen gibt's dann regulär wieder ab dem 15. September überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt heißt es einfach disfruta, genießen. Ne?
Haltet uns die Treue, bleiben Sie am Ball.
Viel Spaß mit der Highlight-Folge Spanien.
Wir hören uns im September.
Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Heute wird's spannend, heute wird's, geht's in unser Lieblingsland.
Ja.
Wir haben ja beide, wir sind ja beide sehr, sehr Spanien-affin.
Extrem, ich freue mich sehr. Ja. Ich habe richtig Bock.
Ich war auch im vergangenen Jahr da und habe meinem Sohn mal den Atlantik gezeigt, weil er sonst immer...
Wie sich das anhört, ich habe meinem Sohn mal den Atlantik
gezeigt. Ich habe mal und die Fische da. Nee, es war toll, in Andalusien.
Ja.
Genau. Also wir reisen heute gemeinsam ins...
Du warst in Conil, gell?
Weinland Spanien. Conil, ja, genau, das war so meine Zentrale, genau.
Und von du Cadiz. Hast Palomino getrunken, auf meine Empfehlung hin.
Ich habe Palomino, habe ich ja schon mal auf die Empfehlung hin getan, aber hier in Deutschland habe ich halt nicht so leckere Flaschen erwischt. Aber da war immer die Frage, wenn man was gegessen hat, wenn man Vino de la Tierra... Also Wein rund um Cadiz sozusagen stammend. Oder will man Rueda? Und ich habe dann einfach mal eine Gegenfrage gestellt, wie man das als Journalist so macht. Und habe gefragt, was er denn so trinkt. Und meinte, ja, der Wein de nuestra tierra. Und das war immer richtig. Das war immer
Weil ich hätte gedacht, dass Palomino gar nicht dein Fall ist. Deswegen, als du mir die Weinkarte geschickt hast, habe ich gedacht, vielleicht gehst du doch lieber mit einem Sauvignon Blanc oder mit einem Verdejo oder irgendwas dergleichen.
Hört ihr, ist das nicht ein unfassbares Privileg? Ne?
Aber dass du gesagt hast, Palomino hat dir geschmeckt, boah, da habe ich echt gedacht, wow, Arbeit ist erledigt, kann einpacken, ey. Richtig gut.
Ein Privileg. Ich mache ein Foto von der Weinkarte und schicke sie Lou und sagst so, I'm lost. What shall I do?
Ich habe auch, könntest du mich mal bitte loben, ich habe sofort geantwortet.
Das wollte ich gerade sagen.
Und von dir kam einfach gar nichts mehr. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen.
Reaktionszeit binnen von 24 Stunden.
Nee, das ging schneller.
Nein, es war sofort.
Weil wenn mir jemand eine Weinkarte schickt, weiß ich immer, it is erst urgent. It is urgent. Ja, it is urgent. So, apropos Verdejo, das ist auch unser Wein der Woche. Die Lebsorte.
Ich gebe dir mal ein Glas.
Yes, gib mal rüber.
Der Wein der Woche.
So, Finca de la Vega 2023 aus Rueda, D.O. Rueda, im Glas 100% Verdejo. Verdejo ist eine weiße Rebsorte und finde ich, ähnelt stilistisch immer so ein bisschen dem Sauvignon Blanc.
Ich finde, Verdejo ist einfach so eine Rebsorte, wo man keine großen Fehler machen kann. Habe ich immer das Gefühl, wenn man im Restaurant sitzt und dann kam halt die Frage, Vino de la Tierra, so, Tinto de la Tierra, Vino, oder eben Verdejo.
Aber erkennst du die Parallelen zu Sauvignon Blanc? Also es hat in der Nase, also es ist nicht ganz so extrem, wie Sauvignon Blanc sein kann. Es ist ein bisschen verhaltener. Es hat aber in der Nase, also der Verdejo jetzt hier, der hat super viel weißen Pfirsich. Und weißen Pfirsich finde ich immer sehr charakteristisch für den Verdejo. Da haben wir auch so ein bisschen Fenchel, Grapefruit, so ein bisschen Limette, vielleicht auch grüne Melone. Also das ist so, für alle, die gerne Sauvignon Blanc trinken, ist Verdejo auf jeden Fall eine sehr coole Alternative. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal abspeichern. Auch knackige Säurestruktur.
Ja. An dieser Stelle.
Easy, zesty, fresh. Cheers.
Cheers.
Wir machen die Folge heute aber nicht alleine.
Richtig. Ja, wir haben heute in Cheers einen renommierten Weinjournalisten und Spanien-Experten eingeladen. Seit über 30 Jahren beschäftigt er sich intensiv mit spanischem Wein bzw. mit spanischer Weinkultur. Darunter auch mit der schönen Lieblingsinsel der Deutschen, nämlich mit Mallorca.
Malle.
Und seinen Wein. Ich habe ja auch einen absolut Mallorca-Favel.
Alle 2025, wir waren da.
Wobei ich sagen muss, dass ich ja jetzt immer mehr aufs Festland treibe.
Ja.
So, und auch den Norden erobern will von Spanien. Aber er hat über Mallorca ein Buch geschrieben, also über mallorquinischen Wein.
Da gehen wir auch gleich drauf ein.
Absolut. Also freut euch auf fundiertes Spanienwissen heute in der Folge von Cheers und ja, jede Menge Insider-Einblicke. Wir sagen herzlich willkommen oder auch bienvenido, Jürgen Mattes.
Dankeschön. Bin gerne bei euch.
Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Jürgen, wie oft warst du schon in Spanien?
Das weiß ich nicht, aber das dürfte eine dreistellige Zahl sein. Ich glaube, ich war das erste Mal in Spanien 1977, da seht ihr mal, wie alt ich schon bin.
Okay.
Ich war kurz nach dem Abitur und seitdem eigentlich ziemlich regelmäßig.
Wo warst du als erstes in Spanien, deine erste Reise nach Spanien?
Damals hatte ich überhaupt noch gar nichts mit Wein zu tun, da bin ich nach Malaga gefahren, weil ein Freund von mir, dessen Eltern hatten da unten eine Ferienwohnung und wenn man noch jung und arm ist, freut man sich, wenn man sowas kriegt. Und da durften wir diese Ferienwohnung benutzen und das war in Malaga und dann sind wir halt nach Malaga gefahren. Das war gleich ein guter Spanien-Eindruck, weil Andalusien ist so für viele Leute das Spanien, ne, was man so sich vorstellt.
Und kannst du dich noch an den ersten Wein erinnern, den du da getrunken hast oder war es damals nur Bier?
Das weiß ich nicht mehr. Tut mir leid, ich weiß es nicht mehr. Wir haben ganz bestimmt da unten Sherry getrunken, und, weil das ist ja da Andalusien. Ja. Dann hat man damals, das war sogar in Deutschland damals noch üblich, vor dem Essen als Aperitif einen Sherry zu trinken. Darüber kann man diskutieren, aber es war damals jedenfalls noch üblich. Und es könnte gut sein, dass ich da unten einen Sherry getrunken habe, was übrigens was ganz Tolles ist.
Extrem. Du sagtest, 1977 warst du das erste Mal da. Da möchte ich gleich auch super gerne mit dir einmal drauf eingehen, nämlich auf die politische Situation damals und auf die Entwicklung des Weinbaus. Also ich glaube, das ist auch super, super spannend im Zeitraffer zu sehen, wie sich Spanien eigentlich entwickelt hat.
Ja, nun, das war ja kurz nachdem das Franco-Regime beendet war, genau. diese Franco-Diktatur. Und die hat dazu geführt, dass man in Spanien sehr, sehr wenig verändert hat im Vergleich zu Mitteleuropa, weil Spanien auch noch nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörte, sodass also alles 30, 40 Jahre lang geblieben war, wie es ist. Das kann man nun negativ sehen, weil nichts vorangegangen ist, und man kann es positiv sehen, weil die alten Dinge bewahrt worden sind.
Ja, ja.
Und als Spanien in die, dann 1986, also ein paar Jahre später, in die Europäische Gemeinschaft kam, da waren halt noch viele spanische Traditionen sehr gut erhalten. Und vor allen Dingen waren auch die ganzen spanischen Rebsorten noch völlig unverfälscht erhalten. Also ich erinnere mich daran, dass, wann war das nochmal? Mitte der 80er Jahre hat einer als allererster mal einen Cabernet Sauvignon in Spanien gepflanzt. Der ist fast ins Gefängnis gekommen, weil es keine spanische Rebsorte gewesen ist.
Irgendwie kann ich es verstehen, ja.
Und tatsächlich gibt es ja auch viele, viele interessante spanische Rebsorten. Bräuchte man eigentlich die internationalen Sorten nicht. Inzwischen pflanzt man natürlich auch internationale Sorten. Sie sind aber, das muss man auch dazu sagen, im Vergleich zu diesen riesigen Rebflächen, die es in Spanien gibt, immer noch weniger als 10%. Das heißt also, ein ganz großer Teil sind immer noch spanische Rebsorten.
Jürgen, lass uns da mal anknüpfen. Du hast gesagt, diese riesigen Rebflächen, um es ein bisschen einzuordnen. Viele von uns, also von den Cheers-Hörern, waren garantiert schon mal in Spanien, aber sag noch mal ein bisschen was zur geografischen Lage Spaniens. Also wie groß ist Spanien eigentlich als Weinbauland im Vergleich zu Deutschland?
Zunächst mal ist Spanien von der Fläche her das größte Weinbauland der Welt. Gibt immer noch so knapp, also ein bisschen weniger als 1 Million Hektar. Das ist ein bisschen mehr als Italien, ein bisschen mehr als Frankreich und 10-mal so viel wie Deutschland ungefähr. So 9,5 Mal so viel wie Deutschland. Also das ist eine riesige Rebfläche. Die Produktion Spaniens ist allerdings nicht 9,5 Mal größer, weil die Erträge in Spanien geringer sind. Lassen wir es mal so, dass wir sagen, die pflanzen weniger Reben pro Hektar und es regnet ja auch nicht so viel. Und das ist eine wesentliche Voraussetzung, um hohe Erträge zu haben.
Hm.
Das soll mal als Erklärung vorläufig genügen.
Hier auch nochmal Stichwort für unsere Hörer und Hörerinnen: Erziehungssysteme, Wasserknappheit. Also wir haben, also die Pflanzdichte ist einfach größer, die Pflanzabstände sind einfach größer und deswegen hat Spanien halt eben die größte Fläche, aber ist jetzt nicht mehr mengenmäßig das größte produzierende Weinanbauland der Welt.
Ja, und was ihr noch gefragt habt, die geologische, geografische Situation, wenn man sich da aus dem Schulunterricht mal noch die Europakarte anguckt, dann ist Spanien eines dieser Länder, was außenrum ziemlich weitgehend von Wasser umschlossen ist. Das heißt also, es gibt überall den Wassereinfluss, den Einfluss des Meeres. Und zwar hauptsächlich auf der Ostseite den Einfluss des Mittelmeers. Dann sind wir da, wo du gewesen bist, kürzlich und hast da ein Palomino getrunken. Dann fahren wir um diese Meerenge da bei Cadiz rum und dann kommen wir auf die Atlantikseite, auf die warme Atlantikseite, auf die südliche Atlantikseite. Da ist aber schon wieder ein anderes Klima und dann kommen wir auch, wenn wir ganz nach Norden an Portugal vorbei sind, auf die nördliche Atlantikseite, was auch wieder ein anderes Klima mit sich bringt. Und schließlich, um das komplett zu machen, Spanien hat eine riesige Hochfläche. Kann man sich also so vorstellen wie eine Ebene, wenn man so will, die aber auf 800 bis 900 Meter durchschnittlich liegt.
Wow, ja.
Also ich bin aus der Pfalz, da ist der höchste Berg 700 Meter hoch. Ja. Und mit den 700 Metern, da wäre ich da noch unter der Erde. Ne? Das ist also, Spanien liegt relativ hoch und diese Hochfläche bringt natürlich auch etwas mit sich an Temperaturveränderung. Erstens ist das Meer relativ weit weg und da haben wir auch wieder in der Schule gelernt, dass es da ein Landklima und ein Seeklima gibt. Und auf dieser riesigen Hochfläche gibt es ein Seeklima. Das heißt, es ist tagsüber sehr heiß, in der Nacht kühlt es stark ab. Winter ist sehr kalt, Sommer ist sehr heiß und es regnet vor allen Dingen im Sommer nicht so viel. Das ist ein ganz spezielles Klima, was diese Hochebene prägt. Und jetzt machen wir noch einen letzten Satz dazu. Und auf allen diesen Teilen, in diesem nördlichen Atlantikklima, in diesem Mittelmeerklima, in diesem südlichen Atlantikklima und auf der Hochebene, haben wir natürlich unterschiedliche Klimasituationen, danach unterschiedliche Möglichkeiten, Wein anzupflanzen. Deswegen ist Spanien halt auch ein sehr vielfältiges Weinland.
Vielfältig ist genau das Stichwort. Wie viele Regionen, also Weinanbauregionen gibt es in Spanien?
Also es gibt ungefähr 70 Qualitätsweinregionen. Okay. Das heißt also die Denominación de Orígenes, so heißt das auf Spanisch. Dazu gibt es aber noch Landweinregionen, eine ganze Reihe. Und außerhalb dieser zugelassenen oder definierten Regionen wird auch noch Wein angebaut. Also Unterschiedlichkeiten gibt es sehr, sehr viele. Das soll aber nicht verwirren. Man kann das schon ein wenig eingrenzen in wichtige Regionen, die man sich vielleicht merken sollte und spannende Sachen, die es in Spanien zu probieren gibt.
Aber lass uns mal über die bedeutendsten Anbauregionen in Spanien sprechen.
Ja.
Da haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht, Folge 67, weil ihr speziell in die Rioja-Folge reinhören wollt. Also Rioja und wahrscheinlich auch Ribera del Duero, ne, ist ja auch eine wichtige Region für Rotwein.
Für Rotwein ist das zumindest qualitativ eine sehr wichtige Region. Ribera del Duero ist von der Geschichte her ein bisschen jünger als Rioja, hat sich aber in den 80er Jahren sehr stark entwickelt, von einer ist eigentlich erst gegründet worden, 1982, mit 5 Weingütern. Und das sind inzwischen über 200 Weingüter. Das heißt also, das hat sich sehr, sehr viel entwickelt. Die Region ist nicht im gleichen Maße gewachsen, aber das ist ja neben Rioja, war das lange Zeit der Kronprinz und eine Zeit lang auch die Region, die es Rioja so richtig das Leben schwer gemacht hat, weil die Weine aus Ribera del Duero teurer waren als die Riojas. Inzwischen ist Rioja aufgewacht und hat sich ganz gut berappelt und die beiden sind eine schöne Kombination von unterschiedlichen Stilen, auch Weinstilen. Wenn man es lieber etwas eleganter und feiner und vielleicht auch säurebetonter hat, dann ist der Rioja das die richtige Wahl. Und wenn man es etwas kräftiger und muskulöser gerne hat, dann ist Ribera del Duero die richtige Wahl.
Was sind denn weitere Weinanbauregionen, die aktuell aufstrebend sind im Rotweinbereich? Also klar, Rioja, Ribera del Duero, haben wir alle schon mal gelesen auf dem Etikett. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eher so etwas frischere, fruchtigere Rotweintypen beispielsweise bevorzuge, so mir fällt jetzt ein, so, weißt du, so zum Beispiel so Rotweine aus der Rebsorte Menzier. Gibt es da Regionen, die so ein bisschen im Kommen sind?
Ja, die Rebsorte Menzier ist typisch für die Region Bierzo.
Ach, ich liebe die Weine ja noch. Oh.
Bierzo ist eine ganz wunderschöne Gegend, ja, mit vielen Kastanienwäldern und Hügeln, und der Weg nach Santiago de Compostela geht auch da mittendurch.
Wir sind im Norden.
Und dann, ja, wir sind da im Norden und das liegt so direkt an der Grenze zu Galizien bereits, mhm, und ist gerade so warm, dass noch gute Rotweine wachsen, und gerade so kalt, dass die Rotweine auch noch schön frisch bleiben.
Und auch die passen zum Pulpo. Ja, oh, ich sehne mich so in den Norden.
Ja, ja. Und das ist eine sehr, sehr schöne, eine sehr, sehr schöne, elegante, feine Rebsorte, die, wenn man so will, ein schöner Kontrast auch zu anderen Rebsorten sind, die beispielsweise auf der anderen Seite Spaniens wachsen, wie die Mourvèdre, die man in der ganzen Gegend um Valencia pflanzt. Ja, auch eine tolle Sorte, aber mit so fleischigen, satten, dichten Weinen. Das ist eine ganz andere Stilistik.
Mourvèdre auch nochmal hier für unsere Hörer und Hörerinnen. Also Mourvèdre ist die gleiche Rebsorte wie Monastrell, also Monastrell, Mourvèdre.
Mourvèdre, natürlich, die heißt Valencia. Spanien Monastrell, genau. Klar.
Immer noch.
Übrigens ist es eine spanische Rebsorte,
ja,
und keine französische.
Genau. Richtig. Kommen wir nochmal zum Thema Weißwein. Wir haben jetzt sehr viel über Rotwein gesprochen. Ganz allgemeine Frage, bevor wir jetzt bei Weißwein einsteigen. Was ist Spanien denn? Ist Spanien ein Rotweinland oder ein Weißweinland? Also was? Mein Deutsch ist heute wieder der Hit. Also hier mengenmäßig, was ist hier am meisten vertreten? Also,
ja, nun, wenn man fast eine Million Hektar hat, dann kann man relativ leicht beides sein. Und tatsächlich ist es so, dass Spanien bis vor wenigen Jahren mehr Weißweinreben im Anbau hatte als Rotweinreben. Und erst in den letzten paar Jahren ist das, glaube ich, so ungefähr 50-50. Möglicherweise gibt es inzwischen ein paar mehr Rotweinreben. Aber Spanien war sehr lange ein Land, in dem es ganz viel Weißweinreben im Anbau gab. Kurioserweise sogar hauptsächlich im Süden, obwohl der Süden ja wärmer ist und man normalerweise damit rechnen würde, dass die Rotweine eher in wärmeren und die Weißweine eher in kühleren Regionen stehen. Aber so war es nicht.
Mhm. Jürgen, dann lass uns noch mal über Weißweinqualität in Spanien sprechen.
Ja.
Da sprechen wir wahrscheinlich über Rueda, würde ich denken. Wir sprechen bestimmt über Rías Baixas.
Über Rías Baixas können wir sprechen. Ja, es gibt inzwischen eine ganze Reihe von interessanten Weißweinregionen. Cava ist ja ein, ja, Cava könnte man natürlich auch dazu zählen, aber das ist ein Schaumwein. Aber man muss natürlich auch an Katalonien denken. In Katalonien wird sehr viel Weißwein angebaut. Mhm. Diese drei berühmten Sorten, katalanischen, Charello, Perelada und Macabeu, sind alles drei Weißweinsorten. Und zum Beispiel das Penedès ist ja eine traditionsreiche Weißweingegend auch, wo es also auch interessante Weißweine gibt. Aber klar, Rueda ist in den letzten 20 Jahren sehr populär und sehr erfolgreich geworden und hat auch die Anbaufläche deutlich erhöht. Und das sind ja auch, wie ihr schon gesagt habt, vorhin bei eurem schönen Beispiel, ganz angenehme, wunderbar zu trinkende und auch gute, frische Weißweine.
Genau.
Frisch muss man dazu sagen, weil natürlich mit der Möglichkeit, Tanks zu kühlen und moderne Gärtechniken anzuwenden, sich die spanische Weißweinqualität ganz erheblich verbessert hat, und zwar in allen Regionen.
Jürgen, nochmal kompakt. Wie entwickelt sich denn der spanische Weinbau überhaupt? Also früher viel auf Menge gesetzt, das hat sich doch inzwischen gewandelt, oder?
Spanien ist immer noch eine Region, wo man relativ viele günstige Weine bekommen kann. Aber es ist auch eine Region, die sich qualitativ sehr viel weiterentwickelt hat, und zwar qualitativ in sehr unterschiedlichen Regionen, sodass man eine große Vielfalt von hochwertigen Weinen auch bekommen hat. Und auch von spannenden Weinen. Es gibt ganz viele, also Spanien war ja früher auch ein Land mit vielen großen Genossenschaften und großen Unternehmen, die Wein erzeugt haben. Und inzwischen gibt es sehr, sehr viele kleinere Einzelprojekte von Tellermeistern, die irgendwo anfangen, was zu werkeln und machen dann irgendwas Tolles. Das ist eine Tendenz, die sich sehr weit verbreitet hat. Und was auch nicht zu vergessen ist, Spanien ist das Land mit dem größten Anteil oder mit der größten Fläche von Bioweinen auch.
Ja, genau das wollte ich sagen. Das sieht man immer mehr im Handel, Biowein aus Spanien.
Ja, das ist in fast allen Regionen gibt es Leute, die da aktiv sind. Und der Bioweinbau ist natürlich auch in einem heißen, trockenen Land, wie das Zentralgebiet von Spanien, diese Hochebene. Da ist der Bioweinbau natürlich auch einfacher als, nehmen wir jetzt mal Galizien, um in Spanien zu bleiben. Da ist es ein bisschen schwieriger wegen des vielen Regens.
Du als jemand, der schon sehr, sehr oft in Spanien war, setzen die Menschen sich da inzwischen mit dem Klimawandel auseinander, also die Winzer?
Ganz populär ist natürlich die Firma Miguel Torres, wenn ich da mal jemanden persönlich nennen darf. Die kümmern sich sehr intensiv um den Klimawandel und versuchen auch selbst ihren CO2-Fußabdruck erheblich zu verbessern, haben aber auch schon früh angefangen, alte resistente Rebsorten, die trockenheitsresistent sind, wieder hervorzukramen und neu zu züchten, und haben auch eigene Weinberge weit oben in den Pyrenäen angepflanzt, um in kühlere Regionen vorzudringen. Das sind also verschiedene Aspekte des, ja, dem Klimawandel zu begegnen.
Jürgen, lass uns noch einen Ausflug auf die Sonneninsel Mallorca machen.
Ja.
Das mache ich gern.
Du kannst ja vielleicht erstmal sagen, welche Rebsorten, also Weine, sollte ich auf jeden Fall probieren, wenn ich auf Mallorca bin. Also auch wenn es Rueda im Regal gibt oder dir angeboten wird, ich glaube, man sollte eher eine autochthone Rebsorte mal probieren, wenn man auf der Insel ist, oder?
Das würde ich auch empfehlen. Da muss man eine Sache vorausschicken.
Ja?
Mallorca ist ja im Grunde nicht sehr wichtig, wenn ich die Rebfläche betrachte, weil es nur 3000 Hektar gibt. Im Vergleich zu dieser knappen Billion von Spanien ist das natürlich wenig. Mallorca ist aber schon wichtig, wenn ich den deutschen Bezug zu Mallorca nehme, weil die meisten Leute waren irgendwann schon mal in Mallorca und lernen es dann dort kennen. Und da ist es natürlich schon schön, wenn man sich ein kleines bisschen für Wein interessiert, dann eben auch einen mallorquinischen Wein mal zu probieren. Insofern hat Mallorca natürlich eine Berechtigung, wenn man da mal ein paar Minuten drauf verwendet. Ganz abgesehen davon, dass es eine wunderschöne Insel ist, auf der ich immer wieder gern bin. Rebsorten gibt es tatsächlich rein mallorquinische. Die bekannteste ist die Manto Negro und die zweitbekannteste vielleicht die Cayette. Und dazu gibt es noch die weiße Rebsorte Premsal beispielsweise, die häufig im Verschnitt mit internationalen Sorten auch verwendet wird. Und diese, aber interessant finde ich vor allen Dingen die beiden roten Rebsorten, die Manto Negro und die Cayette, weil sie einen ganz anderen Weinstil ergeben, als wir das vielleicht von Spanien erwarten würden. Das sind nämlich ganz feine, zarte, nicht so dunkle, eher hellrote Weine, die wenig Gerbstoff und wenig Säure haben. Und man muss dann schon ein bisschen reinschmecken, um die innere Qualität dieser Weine zu erfassen. Das ist auch das Schöne daran. Und das ist ganz anders, als man es sonst an Spanien findet. Am ehesten vielleicht vergleichbar noch mit diesen zarten Garnachas, die es manchmal von Höhenlagen gibt.
In welcher Region oder beziehungsweise in welchen Regionen auf Mallorca wird denn der meiste Weinbau betrieben? Oder ist das flächendeckend? Wo, also wenn ich jetzt da Urlaub machen, also ich habe mir schon ein paar Weingüter da angeguckt, aber wenn ich jetzt keine Ahnung habe und ich möchte mir ganz gerne ein paar Weingüter angucken als Touristin, in welche Region muss ich fahren?
Dann würde ich am ehesten in die Region um Binissalem fahren. Das ist auch eine DO-Region, aber da kümmern sich die Mallorquiner nicht so sehr drum. Also es gibt viele Weingüter, die fühlen gar keine DO-Weine. Also das ist irgendwo existent, aber es hat nicht keine real ganz große Bedeutung. Aber trotzdem ist die Gegend um Binissalem diejenige, wo es den meisten Weinbau gibt. Und dort ist auch Montenegro vor allen Dingen beheimatet und eine ganze Reihe interessanter Weingüter, die man durchaus auch besuchen kann.
Man hört deine Begeisterung. Ist das der Grund, warum du ein Buch geschrieben hast über die Insel und deren Weine?
Also ich in Mallorca komme ich schon seit Jahrzehnten regelmäßig hin. Und da wohnt auch ein früherer Geschäftsfreund, der vor ungefähr 10 Jahren seinen Weinimporthandel verkauft hat. Das war der größte Weinimporteur für spanische Weine in Deutschland. Da hat das verkauft und wohnt mittlerweile auf Mallorca. Und als ich das erfahren habe, habe ich ihn halt mal irgendwann besucht. Und dann nach so 2 Flaschen Wein hatten wir dann die Idee, wir müssten unbedingt mal was zusammen machen mal wieder. Und so kam die Idee auf, ein Buch über mallorquinischen Wein zu machen, weil es nämlich auch kein gutes Buch gibt.
Ja, das stimmt. So, ja.
Und das ist jetzt das erste und vor allen Dingen auch das erste auf Deutsch.
Wow, super, mega.
Und das hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe da auch noch viel neue Weingüter kennengelernt und habe mich da, wenn man so will, neu in Mallorca verliebt, weil ich früher sogar, das muss ich ganz ehrlich zugeben, früher sogar den mallorquinischen Wein lange Zeit kritisch gesehen habe, mich aber in den letzten Jahren habe überzeugen lassen, dass sich auch qualitativ auf Mallorca ganz viel getan hat, hat sich viel entwickelt und die Weine können sich inzwischen wirklich sehen lassen und sind auch für Leute, die sich ganz viel für Wein interessieren, interessant. Nicht nur für jemand, der mal hinkommt und mal einen anderen Wein trinken will.
Abschließend würde ich dir ja gerne noch einen Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen entlocken wollen.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt.
Was ist denn die beste Weinbar in Palma, wo ich so richtig schön mallorquinische Weine rauf und runter? Vielleicht frage ich einfach nur für mich, das kann natürlich auch sein. Wenn du jetzt eine Weinbar empfehlen müsstest in Palma, was wäre das?
La Rosa Vermuteria.
Abgespeichert.
Da gibt's eine ganze Menge Wein zu verkosten und das ist auch eine gemütliche Bar. Gibt sogar gutes Essen, so kleine Gerichte, die relativ schnell gehen. Aber wie alles, was gut ist, hat es ein kleines Problem. Da gibt's meistens eine kleine Schlange vor der Tür.
Ja gut, take it or leave it.
Wo man warten muss, bis man rein kann.
Ja, aber ist auch super. Aber vielen Dank für den Tipp. Sowas finde ich immer super praktisch, weil ich am besten immer über Wein lerne, wenn ich direkt vor Ort bin. Und ich finde, es gibt nichts über gute Weinbars. Also dieses Weingutshopping ist natürlich das eine. Aber einen Ort zu finden, wo man wirklich eine große Auswahl der lokalen Weine hat, wo man sich rauf und runter probieren kann, finde ich immer fantastisch.
Jürgen, muchas gracias. Das war großartig, dieser Einblick sozusagen in die Welt der spanischen Weine. Last but not least, gibt's eine Lieblingsrebsorte von dir? Eine spanische Lieblingsrebsorte?
Ja, da muss ich dann schon sagen Tempranillo, ja, weil es die an vielen verschiedenen Gegenden gibt und so abwechslungsreiche Weine auch bringt. Das ist vielleicht schon die Sorte, die ich am liebsten mag.
Hast du eine, Lu?
Garnacha.
Garnacha?
Ja, voll. Na, und natürlich Palomino. Also wenn ich eine rote nennen darf und eine weiße, dann ist es einmal Palomino auf der Sherry-Seite natürlich.
Ja, die Sherrys haben wir jetzt gar nicht mehr. Ja. Aber das ist so kurz
du,
ist eine Stunde.
Das erledige ich für dich. Das ist gar kein Thema. Und Garnacha auf jeden Fall im Rotweinbereich. Das ist, ja, ich habe eine ganz, ganz große Spanienliebe. Und es hat mich sehr gefreut, dass du heute da warst. Ich habe mir sogar nebenbei noch so ein paar Notizen gemacht. Also auch ich lerne immer dazu.
Das war eine tolle Reise durch Spanien.
Ja.
Ihr beiden, ich fasse das nochmal zusammen. Spanien ist mit knapp 1 Million Hektar das größte Weinanbauland der Welt. Also flächenmäßig auf jeden Fall.
Mhm. Nicht das größte Weinproduzierende, aber auf jeden Fall, was die Fläche betrifft.
Die Top 3 der meist angebauten Rebsorten sind Tempranillo, Mourvèdre, Garnacha und Bobal. Habe ich aufgeschrieben, genau, Bobal. Und die Top 3 der meist angebauten weißen Rebsorten sind Eiren, nicht qualitativ, aber von der Quantität her,
ja.
Viura und Verdejo.
Ja, korrekt.
Und aus Spanien stammen wichtige Weinstile, teilweise Holzfass gelagert und kräftig bis hin ja, zu vielen fruchtbetonten und saftigen Rotweinen. Und natürlich viele, viele frische Weißweine, Roséweine und es gibt auch hervorragende Schaumweine.
Ja, wie zum Beispiel den Cava und natürlich auch den Sherry.
Dein heißgeliebten
Sherry. Ja, mein heißgeliebter Sherry. Bin ja froh, dass du jetzt auch eine Leidenschaft für Palomino entwickelt hast.
Und wir
Team Palomino.
Team Palomino. Und wir haben gelernt, es gibt 70 DOs, ne?
Ja.
Das sind
geschützte Herkunftsgebiete für Wein.
Genau. Und bekannte Herkunftsgebiete habe ich jetzt notiert: Rioja, Ribera del Duero, Bierzo oder eben auch mein heißgeliebtes Andalusien.
Richtig. Ein paar Beispiele von vielen, also den 70. Ja.
Und jetzt klären wir nochmal einen Begriff. Heute Kavi Klon.
Klon.
Lu's Weinlexikon.
Ja, ein Klon im Weinbau ist im Grunde genommen nichts anderes als ein genetisch identischer Ableger einer Rebsorte, der durch das Schneiden eines Mutterstocks und das Einpflanzen an genau dieser Schnittstelle entsteht. Und wir brauchen Klone im Weinbau, um einfach eine gleichbleibende Qualität zu sichern. Beispielsweise, wenn wir jetzt Spätburgunder haben, da gibt es jetzt nicht nur die Rebsorte Spätburgunder, sondern wir haben dann Spätburgunder, Klon, bla 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 oder Klon, bla bla bla. Und jeder dieser verschiedenen Spätburgunder-Klone steht auch für eine andere Qualität oder kann eine andere Qualität hervorbringen. Und das betrifft nicht nur die beispielsweise aromatische Ausprägung oder kann die aromatische Ausprägung betreffen, sondern es geht hier auch um ampelografische Merkmale, nämlich ob ich zum Beispiel einen eher lockerbeerigen Klon habe, ja, also wo die Traube sehr locker ist, wo die Beeren Platz haben zum Atmen, also wo man einfach eine permanente Luftzufuhr garantieren kann, also weniger Fäulnis. Und es gibt halt eben zum Beispiel auch sehr kompakte Klone, die von Natur aus, ja, extrem, wo die Beeren extrem ineinander hängen, weniger Luft kann durchziehen und dementsprechend können zum Beispiel auch kompaktere Klone dann auch noch gesetzt auf dem falschen Standort, nämlich auf einem sehr, ja, nahrungsreichen Standort halt eben, ja, kann halt eben zu Fäulnis führen und ja, das ist der Klon. Sehr wichtig, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Ausbildung macht zur Winzerin, dann ist immer so die Frage bei der Pflanzung eines Jungfelds, okay, welchen Klon nehmen wir denn? Und das muss man immer abstimmen auf die Umgebung, auf den Boden und. Ja, sehr spannendes Thema, sehr spannendes Thema.
Das ist der kleine Exkurs für alle Streber unter euch.
Ja,
ja, jetzt heißt es Abschied nehmen. Viva España.
Ganze 6 Tage. Ja, Viva España. Ihr.
Vielen Dank, Jürgen. Es hat viel, viel Spaß gemacht.
Ja. Danke auch an euch.
Schön, dass du da warst. Und ich glaube, wir müssen wirklich irgendwann nochmal eine Folge zu Mallorca machen.
Ja, können wir noch machen.
Zu Mallorca.
Ich nicht.
Komm, wir beide stoßen nochmal an.
Ja, cheers.
Salut, ne?
Salut. Bis nächste Woche.
Salut, bis nächste Woche.
Ich freue mich, Jonas. Denkt dran, hier schreibt mal rein, was ist eure Lieblingsrebsorte? Hinterlasst uns 5 Sterne, wenn es geht. 6, aktiviert die Klingel, folgt rein. Nee, Glocke. Ja, bis nächste Woche.
Los bei dir. Adios. Hasta pronto.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.